Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Bern Fribourg-Wall ist mit diesen Themen bis um 6 Uhr. Der Erstwohnungsanteil baut Hürden auf gegen zu viele Zweitwohnungen. Aber die Hälfte der bernischen Gemeinden, die den EWP, stockeln darüber. Die Walliser Wirtschaft könnte viele mehr hochqualifizierte Fachleute brauchen. Zum Beispiel auch Walliser, die auf Bern oder Zürich oder Freiburg studieren. Für 3 Generationen Thuner war der Eduard Egeter ein wunderlicher alter Mann mit einem unglaublichen Antiquitätengenuss ums Haus. Jetzt zeichnet ein neues Buch ein präziseres und auch gerechteres Bild. Der Beitrag in der zweiten Hälfte dieser Sendung. Hier nach vom Lötschberg grau und kalt und beisen, in der Höhe und im Wallis Sonne. So sieht es mit dem Wetter aus. Am Mikrofon ist der Christian Strübin. Nachrichten vom Tag mit dem Matthias Baumer.
Im Kanton Bern gibt es 30 Gemeinden, die Vorschriften haben, für einen Zweitwohnungsbau einzuschränken. Weil im Fall von der Gemeinde Grindelwald Fehler bei der Umsetzung aufgetaucht sind, hat der Kanton Bern all diese Gemeinden überprüft. Von diesen 30 setzen nur 8 ihrer Vorschriften korrekt um. Vorsatz oder Missbrauch stecke ich aber nicht hinter diesen Fehlern, sagt der Kanton. Der Kanton Bern verkauft das Schloss Schwarzenburg definitiv zum Preis von 1,5 Millionen Franken. Kaufen tut die Stiftung Schloss Schwarzenburg und die Hauptmieter ist das Pflegezentrum Schloss Hof und Nebengebäude sind für kulturelle Nutzung gedacht. Über den Verkauf von den anderen 11 Schlössern und historischen Verwaltungsbauten, die der Kanton loswerden will, entscheidet die Regierung Anfang nächstes Jahr. Die meisten von diesen 17'000 Zuschauern, die am Samstag in Bern am Boxmatch Klitschko gegen Johnson waren, die sind mit dem ÖV oder mit dem Auto angereist, aber nicht wenige, auch mit dem privaten Flüger. Laut dem Flughafen Bern-Belp sind aus ganz Europa, der Ukraine und den USA 15 zusätzliche Flüge gekommen. Für Bern-Belp ist das viel Zusatzverkehr. Oder Alt- und Neu-Weltmeister, der Vitali Klitschko, ist mit dem Jet gereist.
30 Gemeinden im Kanton Bern also, vor allem mit Tourismusregionen, kennen den sogenannten Erstwohnungsanteilplan, abgekürzt EWAP. Das ist ein Teil des Baureglements und er sollte garantieren, dass der Bau von lukrativen Ferienwohnungen in einem Dorf nicht überbordet. Besonders wichtig ist das in Gemeinden, wo das Land für Ferienwohnungen teuer oder der Anteil von kalten Betten und leeren Zweitwohnungen sowieso schon hoch ist und die Einheimischen kaum erschwingliche Logis finden. Aber der EWAP ist nicht so einfach. Problem damit, das Grindelwald hat ja den Ausschlag gegeben, dass der Kanton Bern den Vollzug jetzt genauer unter die Lupe genommen hat. Heute hat er seinen Untersuchungsbericht vorgestellt, Michael Sali.
Die Bilanz von dieser Untersuchung fällt ernüchternd aus. Nur gerade 8 Gemeinden von 30 haben den Erstwohnungsanteilsplan ganz korrekt umgesetzt. Bei ganzen 12 Gemeinden aber ist der EWAP teilweise oder gar nicht vollzogen. Das ist happig. Warum der EWAP im Einzelfall nicht korrekt umgesetzt ist worden, kann der bernische Justizdirektor Christoph Neuhaus aber jetzt noch nicht sagen.
Also man hat einfach eben gesehen, dass zum Beispiel irgendwo ein Erstwohnungsanteil fehlt, aber dass die Leute das ganze Jahr drinnen wohnen oder umgekehrt, dass man ein Erstwohnungsanteil Vorschrift drauf hat und die Leute nicht da sind. So generell kann man das nicht sagen.
Vorsatz und Missbrauch sieht der Regierungsrat jedenfalls nicht. Aber Christoph Neuhaus sieht das Problem, das der Vollzug vom Erstwohnungsanteil mit sich bringt.
Also wir haben kein Anzeichen, dass da irgendwo vorsätzlich gehandelt wäre worden. Es ist ja so, dass es natürlich problematisch ist, schon an für sich so ein Erstwohnungsanteil, weil man den Wohnungsmarkt aushebeln, weil Erstwohnung natürlich entsprechende Auswirkung hat auf den Preis. Das sind die günstigeren Wohnungen, als wenn entsprechend keine so Vorschrift drauf ist. Und sobald der Markt natürlich ausgehebelt wird, dann kommt das Gesamte aus dem Gleichgewicht.
Das Reglement der EWAP soll garantieren, dass Einheimische zu günstigem Wohnraum kommen und dass Investoren zurückgebunden werden, die mit Ferienwohnungsgeschäft viel mehr Geld verdienen können. Heiko wird der EWAP darum vor allem mit touristisch intensiv genutzten Gemeinden, wie zum Beispiel Grindelwald, wo Fehler passiert sind. In dieser Gemeinde wird ja auch im intensivsten über einen Missbrauch vom EWAP spekuliert. Bis Ende 2010 sind die zuständigen Regierungsstatthalter jetzt verpflichtet, zu klären, in welchen Fällen der EWAP missbräuchlich, also zu spekulativen Zwecken, ist zurechtgebogen worden. Der Regierungsrat will sich jetzt auf jeden Fall noch nicht zum Fenster auslehnen.
Es ist so, dass wir nicht die Aufgabe haben, so Sachen zu untersuchen oder zu schauen. Es ist in der Kompetenz der Gemeinde, für zu schauen. Respektive die Aufsicht hat der Regierungsstatthalter auf der einen Seite. Oder wenn entsprechend etwas Strafrechtliches wäre, dann wäre die Justiz zuständig. Aber da im Augenblick haben wir keine Anhaltspunkte. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir wollen nicht spekulieren, sondern wollen, dass das in die Ordnung da wird, was gemacht werden muss im ganzen administrativen, juristischen Bereich.
Was würde jetzt passieren, wenn man feststellen, dass eine Wohnung fälschlicherweise als Zweitwohnung genutzt wird? Der stellvertretende Generalsekretär von der Justizgemeinde und Kirchendirektion vom Kanton Bern, der Roman Meyer.
Grundsatz ist, wenn eine Wohnung nicht so genutzt wird, wie sie sollte, dann muss die Gemeinde dafür schauen, dass es in Ordnung kommt. Und sie hat dazu mehrere Möglichkeiten. Sie kann mit dem Grundeigentümer Kontakt aufnehmen, ein Gespräch suchen, vielleicht löst sich das Problem von selber.
Wie könnte sich das von selber lösen? Dass der das verkauft wieder oder rausgeht?
Zum Beispiel. Oder indem er die Wohnung an einen Einheimischen als Dauerwohnsitz vermietet. Das ist eine Möglichkeit. Wenn das alles nicht möglich ist, wenn jetzt die Person an ihrer Zweitwohnungsnutzung festhalten, dann muss die Gemeinde sich fragen, was kann sie machen. Das kann sie im allerschlimmsten Fall ein Benutzungsverbot. Das gibt auch schon ein Gerichtsurteil, wo das mal so verfügt worden ist. Aber das sind dann Extremfälle.
In der Regel gewähre ich dem Besitzer und oder der Gemeinde die Frist, um das Problem in die Ordnung zu bringen. In der Zwischenzeit kann die Gemeinde aber auch entscheiden, ob sie der EWAP das komplexe Reglement abschaffen will und die Hürden abbauen, so wie das die Gemeinde Därligen am Thunersee kürzlich gemacht hat. Der missbräuchliche Umgang mit dem EWAP ist in Expertenkreisen ein Thema. Das hängt damit zusammen, dass das Geschäft mit der Ferienwohnung lukrativ sei, wo gerade auch Einheimische daran verdienen. So können sie, dass Behörden bei der Bewilligung von Baugesuchen mal eine Ausnahme gemacht haben, nicht richtig hergeschaut oder mal ein Auge zugedrückt haben. Das schmeckt nach Vetterli-Wirtschaft, nur das zu beweisen, das ist schwierig. Der Roman Meyer.
Wir haben keinen Anhaltspunkt, dass die Gemeinde EWAP bewusst falsch angewendet hätte oder dass irgendwie eine Vetterli-Wirtschaft im Spiel war. Für das haben wir keinen Anhaltspunkt. EWAP ist einfach kompliziert und da können Fehler passieren. In jeder Verwaltung passieren Fehler, wenn man schafft.
Warum steht in verschiedenen Fällen Vetterli-Wirtschaft und andere Stichworte derart im Vordergrund?
Das sind wahrscheinlich einfach Gerüchte oder so. Wie gesagt, wir haben wirklich keinen Anhaltspunkt dafür, dass eine Gemeinde wissentlich und willentlich sich über die Vorschrift hinweggesetzt hat.
Sicher können EWAP so angewendet werden, dass der Anteil von Zweitwohnungen höher sei als erlaubt, sagt Roman Meyer.
Wir haben allerdings eher den Eindruck bekommen, es sei das umgekehrte der Fall, dass Gemeinden EWAP eingeführt haben, obwohl kein Druck auf ihr Bauland bestehen.
Die haben also ein Reglement angewendet, das sie schlicht nicht nötig hätten.
Der Kanton Wallis hat seit heute ein Jobverzeichnis für hochqualifizierte Arbeitskräfte. Dort sind alle Stellen für Hochschulabgänger drin, ob sie jetzt offen sind oder besetzt. Und das Verzeichnis zeigt so auch die Möglichkeiten, die der Walliser Arbeitsmarkt solchen Frauen und Männern könnte bieten. Könnte, weil der Kanton Wallis und seine Wirtschaft Mühe haben, so Spitzenfachleute zu finden. Auch die, die Walliser Wurzeln haben. Das ist auch so bei der Lonza, wie der Reinhard Eier dort heute gehört hat.
Die Lonza beschäftigt zu seinen Fischen rund 3000 Leute und die Arbeiterschaft ist grundverschieden zusammengesetzt. Je nachdem, so der Manuela Gsponer, der für die Rekrutierung zuständig ist, ob man die Basis, die einfachen Schichtarbeiter anschauen oder den Bereich der Hochqualifizierten, von der Chemiker und von der Betriebsleiter.
Ganz allgemein ist der Grossteil sind Walliser. Das sind rund 96%, die Walliser sind. Bei den Hochqualifizierten sieht es ein bisschen anders aus, da haben wir rund 40%, die Walliser sind.
Im Klartext, unten auf der Schicht arbeiten die Walliser, oben bei der Forschung, bei der Betriebsleitung herrscht internationale Konkurrenz. Für die Schicht, so die Manuela Gsponer weiter, finden sie genügend Walliser. Nicht aber, was die hochqualifizierten Jobs wie Chemiker, Messtechniker, ganz allgemein Ingenieure und Betriebswissenschaftler anbelangen.
Ich habe das Gefühl, in der Schweiz und im Wallis reicht es einfach nicht, für dass wir die ganzen Ingenieure und die ganzen Chemiker, die wir brauchen, hier können.
Entsprechend schreiben sie ihre Stellen nicht mehr lokal, sondern international aus.
Ein Inserat im WB bringt nicht alle Leute, die wir brauchen, hier am Standort. Wir brauchen hochqualifizierte Leute, die wir zum Teil in der Schweiz einfach mengenmässig schon gar nicht haben.
Ein Walliser mögen bei gleicher Qualifikation eventuell einen gewissen Vorteil haben, grundsätzlich aber zählen nüchterne Kriterien.
Walliser sein alleinzig ist nicht das Kriterium für einen Lohn zu schaffen. Man muss einen Einsatzwille haben, man muss den richtigen Rucksack haben, das richtige Studium haben, man muss Sprachen kennen. Es ist gut, wenn man vorher schon im Ausland war, wenn man da den Willen hat.
Gut qualifizierte Walliser, das hat vor Jahren bereits eine Studie vom Kanton ergeben, bleiben nach dem Studium eigentlich lieber ausserhalb der Berge, in den Gebieten, die studiert haben. Nur wenige Kaum- und wieder Betriebswissenschaftler Philipp Pfammatter zurück in Zwallis in die Lonza. Für ihn siegen nach 14 Jahren in der Rüsserschweiz nebst der Qualität des Jobs die Emotion im Zentrum gestanden.
Sie wachsen Leute und auch wachsen Wetter. Also im Vergleich zu Bären ist das Wetter massiv besser, habe ich festgestellt in den letzten 4 Monaten. Und auch jetzt ganz drumherum, wo man eigentlich hat, wieder sehr zugesagt. Und das habe ich in den letzten Monaten auch gemerkt, was mir eigentlich gefällt hat hier.
Dass er da unter seinen Arbeitskollegen so viele Ausländer antreffen, sei für ihn eine positive Überraschung gewesen.
Also generell, es sind sehr verschiedene Menschen, die hier arbeiten, auch mit verschiedenen kulturellen Einstellungen. Und das macht es auch an und für sich auch interessant.
Die Ausländer, die in die Lonza kommen und arbeiten, machen das vor allem, weil das Jobprofil und der Lohn stimmen. Nur in Ausnahmefällen gibt es spezielle Gründe, wie zum Beispiel beim Engländer Roderick Chuck.
Es geht nicht eigentlich um eine Stelle, es geht eigentlich um die Liebe. Ich habe meine Frau im Frankfurt kennengelernt und sie ist einfach vom Berner Oberland. Und ihr Vater hat viel mit dem Wallis zu tun gehabt. Und als unser Bezirk hat sich entwickelt, habe ich mich entschlossen, einfach hier niederzulassen. Und der Lonza ist für mich eine naheliegende Möglichkeit, da ich ein promovierter Chemiker bin. Und deshalb habe ich gesucht, eine Stelle hier zu finden.
Die Ausländer, so die Pressesprecherin Sonja Mutter, dingen sich im Normalfall auch sehr schnell in den Betrieb, aber auch ins Umfeld integrieren.
Sie sind auch sehr präsent und aktiv, also das heisst, sie übernehmen auch viele so Ämter in Vereinen und sind da sehr engagiert und das hilft ihnen natürlich auch für sich zu integrieren.
So zum Beispiel auch der Stefan Benke, der vor 2 Jahren zur Lonza gestossen ist.
Wir haben über unsere Kirche haben wir sehr schnell Anschluss gefunden, über die Kinder in der Schule und Sportverein. Das hat uns eigentlich ganz sehr schnell eigentlich haben uns hier heimisch gefühlt.
Die Lonza zeigt, dass auf der Ebene der Hochqualifizierten Nationalität die Herkunft eigentlich keine wesentliche Rolle mehr spielt. Da zählt die Fähigkeit, da zählt das Wissen und das Können. Und die Leute, die sich auch leicht und schnell in die neue Umgebung integrieren. Und am Arbeitsplatz gilt die Internationalität zunehmend als Bereicherung.
Der Reinhard Eier über eine Hintergründigkeit vom Walliser Arbeitsmarkt. Zu Thun und in der Umgebung reagieren einen Haufen Leute, wenn die Rede auf Eduard Eggeter kommt. Über den, der von 1913 bis 2005 gelebt hat, und als Eischmeister, Antiquitätenhändler, Bootsbesitzer und Hundehalter über Jahrzehnte bekannt war. Ein komischer, kurzer Behördenschrecken, Aussenseiter, war er für einen Haufen gewesen. Und für die, die zwischen Oberhofen und Thun hin und her gefahren sind, der ging mehr alt und vernachlässigt Mann mit dem grossen weissen Bart, der mit kleinen Schritten und grosser Mühe hin und her gelaufen ist. Vor seinen Häusern, an der Aare, wo die Antiquitäten auf dem Trottoir verrottet sind. Aber wirklich kennt haben Eduard Eggeter nur wenige Leute. Und zu diesen wenigen gehört die Pflegefachfrau Bettina Joder. Sie hat Eduard Eggeter in den letzten 10 Jahren von seinem Leben ging wieder besucht und dabei hat sich eine Lebensgeschichte Stück für Stück zusammengesetzt. Zusammen mit der Journalistin Franziska Streun hat Bettina Joder die Lebensgeschichte zum Buch Eduard Eggeter, Querkopf und Außenseiter verarbeitet. Der Jörg André hat mit der Bettina Joder und der Franziska Streun über den Weg von der ersten Begegnung bis zum fertigen Buch geredet.
Bettina Joder, der hat Eduard Eggeter eine Zeit lang begleitet. Wann seid ihr ihm das erste Mal begegnet?
Das erste Mal begegnet bin ich ihm in Heiligenschwendi, wo er einen Kuraufenthalt hatte, 1996. Dann ist er zur gleichen Zeit mit meiner Grossmutter zur Erholung. Und er ist mir einfach aufgefallen, weil meine Grossmutter ein bisschen von ihm hat geschwärmt, weil er sehr ein charmanter älterer Herr war, der ihr hat charmiert. Und ich mich habe gefragt, was ist denn das für einen? Weil meine Grossmutter war dann etwa 90 gewesen. Und das war unsere erste Begegnung gewesen, und wo meine Grossmutter ist dann gestorben und ich habe ihn wieder vergessen.
Ihr habt ihn auch wieder getroffen bei eurer Arbeit als Pflegefachfrau. Warum hat er gerade ihn so ins Herz geschlossen?
Wir haben eine besondere Geschichte gehabt zusammen, in dem, dass in der Nacht sein Schulfreund ist gestorben bei mir und das war eine ganz emotionale Geschichte dann in der Nacht mit dem Menschen, der ist gestorben, der mich sehr hat bewegt und am nächsten Tag hat es dann geheißen, du geh mal zu Eduard Eggeter, das ist ein Schulfreund von ihm, der bei dir ist gestorben und es wäre vielleicht gut, wenn du ihm ein bisschen würdest erzählen, was ist passiert in dieser Nacht und so bin ich an sein Bett gehockt und habe ihm erzählt von dem Sterben von diesem Schulfreund. Und so sind wir ins Gespräch gekommen, ohne dass ich wusste, wer er eigentlich ist.
Franziska Streund, ihr habt ihn nie persönlich getroffen, habt aber dann gleich an diesem Buch mitgeschrieben. Was habt ihr, bevor ihr angefangen zu schreiben, für ein Bild von Eduard Eggerter?
Ich habe ihn kennt als den Mann, wo man einfach weiss, der wohnt in diesen Häusern. Und ich war einfach fasziniert von ihm, wie soll ich sagen, wie eine stille Faszination, ohne ihn zu kennen. Ich habe gerne so Menschen, die einfach, ein bisschen, ja, einfach ihr Leben leben und ein bisschen eigen sein und ja, sich nicht alles sagen lassen und auch, einfach ein bisschen ihr Ding machen.
Hat sich das Bild im Verlauf der Arbeit an diesem Buch verändert?
Nein, es hat einfach ein Gefühl zu diesem Menschen gegeben und einfach ihn kennengelernt, wie er mit dem Menschen ist und wie er, was einfach hinter dieser Fassade oder hinter diesem Menschen steckt. Also ganz einfach ein wirklich interessanter Mensch.
Bettina Joder, woher ist denn die Idee für das Buch gekommen?
Also, wir haben dann, nachdem dass er auf der Austreten ist, das Heilige Schwendi, habe ich das Gefühl gehabt, ich würde ihn eigentlich gerne mal besuchen, weil er hat schöne Gedichte erzählt und die paar Sachen, die er mir das Heilige Schwendi hat erzählt, an diesem Bett suchen, habe ich das Gefühl gehabt, das ist ein Mann mit einer spannenden Lebensgeschichte. Und ich war einfach interessiert gewesen, mehr zu erfahren darüber und bin er zu ihm heim und habe ihn daheim aufgesucht. Und ein paar Jahre hat er mir einfach erzählt. Und ich habe gemerkt, dass sind ganz viele Geschichten, auch aus Thun, aus Steffisburg, die nicht nur mich interessieren könnten, sondern eigentlich, wo wahnsinnig schade ist, wenn er stirbt. Und mit dem, dass er stirbt, ist das alles weg. Und habe ihn irgendwann mal gefragt, Eduard, wäre das eigentlich möglich, dass ich euch ein bisschen interviewen über all die Badmeistergeschichten und Eismeistergeschichten. Und so ist das wie gewachsen in unserer Beziehung. Es war auch nicht die Idee gewesen, dort ein Buch zu schreiben, sondern es war eigentlich für mich ursprünglich die Idee gewesen, das aufzuschreiben für seine Angehörigen, weil er hat auch eine besondere Geschichte, Familiengeschichte und ich habe das Gefühl, es wäre doch eigentlich mega schön, wenn die Angehörigen würden hören, was ihr Vater oder Grossvater eigentlich alles hat gemacht und alles hat erlebt, weil man nur zwei Geschichten von ihm gehört in der Öffentlichkeit, ist das mit den Hunden und das ist mit dem hohen Puff um sein Haus, oder? Und ich habe gemerkt, da gibt es ganz viele, die den Menschen viel voller und runder machen, als wir eben eigentlich meinen.
Aber ist dir da schon die Idee rum, das wirklich zu veröffentlichen?
Ja, nein, eigentlich überhaupt nicht. Das war wirklich, dass ich das Gefühl hatte, ich schreibe das auf. Und ich habe ja immer ihn interviewt und das auf Tonband aufgenommen. Bin dann heim und habe das in den Computer getippt und habe das Gefühl gehabt, irgendwann am Schluss tue ich das ausdrucken, bündeln und gebe das den Verwandten. Und irgendwann ist im Laufe dieser Interviews hat er gesagt, weisst, es wäre halt einfach schon wahnsinnig schön, wenn die Taunerinnen und Tauner würden hören, dass es, oder vernehmen, dass es hinter einem Eduard Eggerter noch ein andere Facetten gibt als die, die man kennt. Und er ist gestorben, habe ich ihm noch einen Brief geschrieben und mit in seinen Sarg gesteckt und habe geschrieben, schau Eduard, wenn es mal so sollte sein, dass es wirklich der Moment ist, dass es ein Buch geben sollte, dann bitte ich um ein Zeichen. Und das habe ich dann noch 9 Monate später bekommen und bin dann auf Franziska Streun zu mit der Idee, das probieren wir einfach mal, ob es da etwas gibt, weil ich mir das allein nicht hat zutraut, das alles unter einen Hut zu bringen.
Was ist das für ein Zeichen gewesen?
Ja, das fällt jetzt für mich. Das ist eine Geschichte zwischen Eduard und mir.
Eben, dann seid ihr drin gekommen, Franziska Streun. Was habt ihr gedacht, als ich Bettina Joder hat gesagt habe, ich möchte es eigentlich gerne veröffentlichen?
Ich habe einfach gespürt, das ist einfach eine Geschichte, die hierher kommen will, die muss umgesetzt werden. Das ist wie, ja, das ist gar keine Frage gewesen. Das ist auch ein Impuls und ein Gefühl, ja, unbedingt.
Ist es einfach so ein professionelles Interesse zuerst mal gewesen? Oder ist da sofort auch so ein bisschen persönliches Interesse dazugekommen?
Ja, es ist vielleicht eine Art ein Gemisch, aber ich würde gleich nicht eine Geschichte über nicht einen interessanten Menschen schreiben. Also es braucht etwas, was bei mir einfach irgendetwas bewegt und auslöst und den Impuls weckt, den Menschen zu entdecken und etwas darüber zu schreiben.
Was hat es denn beim Eduard Eggerter ausgelöst bei euch?
Ich tue ja sonst schon in meiner Arbeit und ich viel über Menschen schreibe, über ihre Schicksal. Und das ist etwas, was mir am meisten Emotion gibt und Freude und inspiriert. Also, das ist mal so, den Menschen entdecken und dann die Interview machen und dann auch die Geschichte von Bettina und Eduard selber, also die Ebene auch noch irgendwie integrieren. Es ist wirklich eine spannende Herausforderung gewesen. Und ich habe natürlich auch mich sehr in dem Sinne geehrt gefühlt und habe Freude, dass Bettina mich fragt, auch als Mensch und auch für das Projekt und ja, alles.
Ist nach dem Englisch Bettina Joder die Nähe zum Eduard Egerter im Weg gestanden?
Also mir persönlich nicht, aber denen, die er gegengelesen haben, ja, haben das Gefühl gehabt, wow, das ist einfach too much, oder? Also, und wir haben wirklich, wir haben, und zu dem stehe ich auch heute, und darum gibt es so das Buch, wir haben sehr emotionale Geschichte gehabt zusammen, wir haben wirklich, es war eine Herzgeschichte gewesen, und ich habe das Vertrauen genossen zu Eduard, wo scheinbar selten jemand hat können geniessen. Und das hat es wie gebraucht, jetzt einfach für das überhaupt, das jetzt auch einfach so ist rausgekommen in Form von diesem Buch, dass er hat doch können, wirklich sich auftun und Sachen erzählen, die er vielleicht auch nicht allen hat erzählt. Wo ich das Gefühl habe, ja, das ist einfach wie so halt die Basis gewesen von diesem Buch und meine Geschichte und ich wollte die auch nicht wollen, weniger machen oder mehr machen, als sie ist gewesen.
Was ist eure wichtigste Botschaft, die ihr mit dem Buch jetzt wollt überbringen in diesem Sinn?
Also es ist nicht immer so, wie man meint, dass es ist. Das ist so das, was ich das Gefühl habe. Es haben ganz viele Leute haben das Gefühl gehabt, sie kennen den Eduard und es sind viele Geschichten kursiert. Und einfach so zu merken, ein Mensch, wie er erscheint und man das Gefühl hat, man weiss, wie das funktioniert und warum das ist, wie es ist. Wenn man dann eben ein bisschen hinterher schaut, dass man merkt, aha, da sind Geschichten hinterher, die plötzlich verstehen lassen, warum er eine Ablehnung hat oder eine Zuneigung hat zu jemandem. Also, es ist nicht immer so, wie man meint, dass es ist.
Sagt Bettina Joder, die zusammen mit der Franziska Streun ein Buch über Eduard Egerter geschrieben hat. Das ist im Zeitglockenverlag rausgekommen. Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis. Thema vom Tag in der Region, Matthias Baumer.
Im Kanton Bern gibt es 30 Gemeinden, die Vorschriften haben, für einen Zweitwohnungsbau einzuschränken. Weil im Fall von der Gemeinde Grindelwald Fehler bei der Umsetzung auftaucht sind, hat der Kanton all diese Gemeinden überprüft. Von diesen 30 setzt jetzt nur 8 ihrer Vorschriften korrekt um. Vorsatz oder Missbrauch stecke aber nicht hinter diesen Fehlern, sagt der Kanton. Die Aufsicht über die Gemeinden hat die Regierungsstatthalter und die müssen jetzt bis Ende nächstes Jahr Rechenschaft über die sogenannten EWAP-Vorschriften ablegen. Der Kanton Wallis hat neu ein Jobverzeichnis für Hochqualifizierte, in dem sie offene und besetzte Stellen für Uniabgänger und Leute, die von Fachhochschulen kommen. Das Verzeichnis umfasst 130 Unternehmen und soll eine Übersicht geben, was der Stellenmarkt in diesem Bereich für Möglichkeiten bietet. Das Wallis hat Mühe, hochqualifizierte Arbeitnehmer zu finden, vor allem auch Walliser selber. Das Beispiel Lonza zeigt das, in der chemischen Industrie dort sind 40% der Hochqualifizierten aus dem Wallis, bei den Schichtarbeitern sind es über 90%.
Die Wetterprognose jetzt zum Schluss mit der Sabine Balmer von SF Meteo.
Der Hochnebel liegt mondzähig über dem Flachland. Er geht bis ins Saanenland und ins Haus Italien. Oberhalb von rund 1500 Meter scheint die Sonne. Auch im Wallis ist es den ganzen Tag sonnig. Am Morgen liegen die Temperaturen bei frostigen minus 6 Grad und sie steigen auch den ganzen Tag nicht über 0 Grad. Dazu geht im Mittelland weiterhin die Beise. Die Höchstwerte liegen jetzt in Bern und das Langental bei minus 2 Grad, in Brieg gibt es minus 3 Grad und in Kandersteg wird es höchstens minus 5 Grad. Auch am Mittwoch geht es mit Hochnebel im Flachland und Sonne in der Höhe weiter. Die Obergrenze vom Nebel sinkt gegen 1000 Meter und er kommt am Laufe des Tages ein paar Lücken über. Es bleibt aber frostig kalt.
Soviel vom Regionaljournal Bern, Freiburg-Wallis am Montagabend. Redaktion Matthias Baumer und gleich sind wir im Internet unter drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.